Benjamin, Brust oder Keule?
Also ich nehme Street Fighter, da kriege ich beides. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gamers Global Leser, und einen wunderschönen guten Morgen, lieber Christoph.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leser, und einen wunderschönen guten Morgen, lieber Benjamin.
Genau. Und wir sind hier beim Montagmorgen-Podcast, ja, wie jeden Montagmorgen eigentlich.
So sieht's aus.
Ja, das war mal wieder ein Einstieg, der deutlich beweist, was für ein Enthusiasmus bei uns vorhanden ist, wenn wir montags morgens ins Büro kommen.
Ach komm, liegt doch eine schöne Spielewoche vor uns und eigentlich schon hinter uns, ne? Weil Far Cry durften wir ja schon spielen.
Genau, ja, da wird es auch um 12 Uhr dann den Test bei uns geben. Die Stunde der Kritiker mit dem Heinrich und Jörg kommt auch. Aber wir wollen gar nicht so groß drüber reden, weil es gibt ja auch noch unser Wertungskonferenzvideo zu Far Cry 4. Das ist ja auch eines unserer... Far Cry Primal, Entschuldigung, ich habe Far Cry 4 nochmal runtergeladen am Wochenende. Deswegen bin ich gerade ein wenig durcheinander gekommen. Ja, und von daher würde ich sagen, dann verschieben wir es auf die Gelegenheit. Das ist ja auch eines von unserer Weihnachtsaktionen, ja, Zusagen, die wir damit entsprechend anfangen einzulösen.
Genau, 12 Wertungskonferenzvideos und das wird jetzt das erste sein. Ja, und damit, wenn wir zu unseren üblichen Themen rübergehen, was haben wir gespielt, damit fällt bei mir eigentlich schon der größte Teil raus, weil ich habe außer Far Cry Primal, doch, ich habe was gespielt, Rocket League habe ich mir für die Xbox runtergeladen, obwohl ich es eigentlich schon über PS Plus kostenlos hatte auf der PS4, aber da ich mit meinem besten Freund spielen möchte und der hat mittlerweile eine PS4, hat das aber nicht über PS Plus geholt und wir spielen lieber auf der Xbox. Da haben wir uns dann geholt, haben wir gesagt, wir spielen es auf der Xbox. Du hast sicherlich mehr gespielt, oder?
Ja, was heißt mehr gespielt? Also ich habe nochmal Layers of Fear angefangen auf der Xbox One in dem Fall. Da hatte ich ja letzte Woche schon den Test zur PC-Fassung gemacht. Nee, vorletzte Woche sogar schon. Das war ja Sonntag, war ja Embargo. Also das läuft nicht so richtig flüssig, ne? Also da ist, ich glaube, in der Preview-Phase war ja noch ziemlich viel Tearing drin. Ja. Das ist weg, aber es läuft halt nicht flüssig. Also ich würde sagen, die Framerate, die liegt ja auf jeden Fall unter 30 und manchmal geht es auch so in Richtung 12, 13, 14, 15.
Okay.
Da aber es sieht trotzdem hübsch aus, ja.
Ja, okay, das ist trotzdem ein dicker Dämpfer. Ich habe es mir auch geholt nach deinem Test, noch in der Preview-Phase. Ich habe noch mal kurz reingespielt. Okay, hatte das Tearing mitbekommen, aber habe dann auch nach 5 Minuten wieder ausgemacht, weil ich dann dachte, ja komm, tut es schon irgendwie. Und es hat zu dem Zeitpunkt noch 12,99 € gekostet. Und sollte ja, mittlerweile liegt es bei 19,99 €, ne? Und dachte, komm, schlag noch schnell zu. Und habe aber seitdem noch nicht ganz reingeguckt, ne.
Ja gut, vielleicht tut sich ja noch ein bisschen was. Also wenn das Tearing da so heftig war in der Preview-Phase, da hatte ich es nicht gesehen, dann kann sich ja was getan haben. Weil es gibt auch Spielabschnitte, in denen läuft es wirklich ordentlich. Und man denkt dann, ja, warum geht jetzt auf einmal die Framerate runter? Obwohl eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel da in der jeweiligen Situation auf dem Bildschirm passiert. Weil inhaltlich kann man nur sagen, also das ist wirklich ein sehr, sehr atmosphärisches Spiel. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Und also wer so Exploring-Titel mag und ja, Gruselspiele, eben keine Horrorspiele, die dann schön auf Blood and Gore aus sind, das gibt's da nicht. Das ist einfach sehr, sehr schön gemacht. Und wobei, eine Sache müssen wir aber auf der Xbox auch noch einschränken. Also die Sensitivität von den Sticks beim Umdrehen, oder das haben sie auch nicht so optimal hinbekommen. Also da muss man gegebenenfalls noch ein bisschen rumfuchsen.
Aber da kannst du das selber einstellen?
Ja, kann man selbst einstellen, nur es ist halt schon ein bisschen nervig, weil das kannst du ja nicht im Spielmenü in dem Fall, glaube ich, machen. Also ich habe aber auch nicht in die Optionen reingeguckt, weil wenn du es über die Hauptoption von der Xbox machen musst, dann gilt das ja quasi für alle Spiele. Oder kannst du das einzeln festlegen, ne? Pro Spiel.
Ja. Nee, du kannst halt nur, wenn du den Elite-Controller hast, dann hast du ja zwei Konfigurationen und da kannst du dir quasi für jedes ein eigenes Mapping anlegen und dann halt auch wechseln, wenn du mehrere brauchst und sagst, ja, jetzt muss ich nochmal zu dem Spiel wechseln, dann kannst du das innerhalb von ein paar Sekunden draufladen. Und das müsste auch eigentlich, also die Xbox Zubehör-App heißt die ja, die funktioniert ja auch mit den normalen Controllern und das müsste da auch eigentlich auch funktionieren. Ich habe es noch nie ausprobiert.
Ja, keine Ahnung. Also optimal ist nicht geregelt ja, und andere ja. Entwickler kriegen es ja auch hin. Von daher eigentlich ein bisschen schade. Aber naja, also auf dem PC kriegt auf jeden Fall das beste Erlebnis. Und darauf bezieht sich ja auch der Test, der bei uns vorletzten Sonntag online gegangen ist. Ja, was habe ich noch gespielt? Ich habe noch gespielt Oxenfree von den ehemaligen Telltale-Games-Leuten, die sich da eigenständig gemacht haben. Ja, inhaltlich ist es sehr gut. Was ich halt ein bisschen schade finde, ist, weil die Story wirklich toll ist und die Dialoge sind auch richtig klasse, dass sie auf so eine Perspektive setzen. Also gerade in so storylastigen Spielen, da bin ich doch sehr an der Mimik der Charaktere dann auch interessiert. Gut, vielleicht hätten sie es auch gar nicht umsetzen können mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung standen. Aber wenn man dann halt diese Seitenperspektive sieht und Charaktere hat, die auch auf einem 40-Zoller dann wahrscheinlich allenfalls 10 Zentimeter groß sind, ja, da wird es dann halt ein bisschen schwierig. Nee, aber storytechnisch auf jeden Fall ein sehr lohnenswertes Teil. Auch das auf der Xbox One gespielt und auch das hat da ab und zu mal ein paar kleine unnötige Ruckler drin, wo man sich fragt,
das häuft sich in letzter
warum, Zeit. Also warum bitte bei so einer Grafik dann auch noch Ruckler? Wobei auffällig ist, dass es am Anfang und am Ende, wenn man mit mehreren Charakteren rumläuft vor allem, also wenn man nur alleine oder mit einem Begleiter, dann geht's.
Ja, aber trotzdem, ich meine, es häuft sich ja wirklich. Letzte Woche das Firewatch, das ich getestet hatte, ja, mittlerweile ist ein Patch draußen. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert, weil ich bin ja durch und wirklich ein Wiederspielwert trotz der tollen Dialoge sehe ich darin nicht. Ja, weiß ich nicht. Also auch das Firewatch sieht jetzt nicht so detailliert, umwerfend aus, dass man meinen müsste, es kann auf der PS4 nicht flüssig laufen. Weiß nicht, wenn sie dann innerhalb von 2 Wochen nach Release einen Patch nachschieben, ja, wie kommt sowas zustande? Also warum können sie es nicht sofort ruckelfrei veröffentlichen? Weiß ich nicht, finde ich ein bisschen komisch alles.
Macht ihr gerade, was habt ihr gespielt? Moment, dann
ja.
darf ich auch kurz reingrätschen. Ich habe nämlich was gespielt. Darf ich ganz kurz, dann bin ich wieder weg. Hallo. Ich habe Fire Emblem Fates gespielt am Wochenende. Das kam ja am Freitag raus. Hatte schon gepreloadet und da ich im Besitz oder die Redaktion Gamers Global im Besitz eines US-3DS bin oder sind, konnte ich das auch tatsächlich problemlos runterladen für $39,99. Und also es ist Fire Emblem und es macht Spaß. Es ist, wie vielleicht einige schon wissen, in insgesamt 3 Stories aufgeteilt, von denen nur eine quasi bei dem Kauf dabei ist. Da kann man sich entweder für Birthright oder für Conquest entscheiden. Und dementsprechend sind halt das 2 verschiedene Kampagnen. Aber wohl sehr lange Kampagne, die übliche Spielzeit, so 60 Stunden plus pro Kampagne. Und die unterscheiden sich aber auch. Also ich habe noch nicht beide gespielt. Ich habe jetzt die erste gespielt. Ich habe so 5-6 Stunden am Wochenende tatsächlich reingesteckt, so halt nachts, wenn es mal ging, weil eigentlich hatte ich gar keine Zeit. Und in Kapitel 6 wird man quasi vor eine Entscheidung gestellt. Und wer jetzt Spoiler hasst, der soll mal kurz eine Minute weghören. Es ist so, dass euer Charakter, ich habe eine Frau genommen, man kann aber auch einen Mann spielen natürlich, quasi von 2 Königreichen, die miteinander verfeindet sind, als Prinzessin oder Prinz der eigenen Seite angesehen wird. Und zwar die Hoshidos, das sind so japanisch angehauchte, das sind die Guten mehr oder weniger, die man in Birthright dann auch spielt. Oder aber, und da beginnt das Spiel im Prolog, bei dem Königreich von Nor, N-O-H-R, das sind so die bösen Gothic Germans, Prussians irgendwie, die diktatorischen, die aber auch im Jungvolk zumindest total nett sind, aber halt der Vater ist ein grausamer Diktator und die haben einen selbst geklaut und aufgezogen und man denkt selbst, man gehört zu denen und erfährt dann halt, nee, eigentlich gehört man zu den anderen. Und in Kapitel 6 entscheidet man sich dann zwischen den beiden. Und je nachdem, wenn man halt das eine gekauft hat, muss man es auch spielen. Aber zu dem Zeitpunkt kann man sich dann auch für $20 quasi die fehlende Seite nachkaufen. Und für nochmal 20 gibt es dann noch eine dritte Perspektive, über die ich noch nichts weiß, wo man dann quasi wohl dadurch den Gesamtstory-Zusammenhang kapiert. Ja. Übrigens ist es so, und damit kommen wir immer noch, sind wir immer noch beim Spoiler, übrigens ist es so, ja, ihr dürft gleich weitermachen.
Oh, danke schön.
dass man eigentlich sich gar nicht für Noah entscheiden kann. Es ist so sonnenklar, dass das die Bitterbösen sind in dem Moment. Aber man kann es tun. Und wenn man es macht, kriegt man auch nicht nur andere Missionen, sondern auch andere Charaktere und wohl auch ein anderes Spiel tatsächlich. Also von dem, was man da so spielt. Die Birthright-Kampagne ist zu vergleichen mit Awakening. Das heißt, es gibt neben den Pflichtschlachten auch viele, viele Kannschlachten. Es gibt auch eine Weltkarte, man läuft aber anders als bei Awakening nicht drauf rum, sondern man wählt solche Zusatzschauplätze aus und die werden auf einer wunderschönen Weltkarte, viel schöner als in Awakening, auch angezeigt. Aber es ist nicht so, dass er quasi mit einem kleinen Heldensprite da auf Straßen von Ortschaft zu Ortschaft läuft, was ich sehr schade finde. Kleines Element, aber das gibt einem doch mehr das Gefühl, wirklich dort zu sein. Dafür gibt es ganz neu in einer Art Astralebene ein Schloss, das ihr selbst ausbauen könnt mit Gegenständen, Lieferanten, aber man nennt das gemeinläufig Händlern, mit sonstigen Geschichten. Also es gibt so irgendwie 40 Gebäude, die ihr bauen und auch upgraden könnt und die euch auch tatsächlich was bringen. Und dort ist es dann auch, wo ihr dann rumlauft und mit Gefährten redet und so weiter. Ihr könnt auch in euer Private Quarter, könnt ihr auch pro Tag, pro Spieltag, also quasi pro Mission, mit pro echter Mission, die ihr spielt, könnt ihr einen Gefährten einladen. Und der kommt dann und gibt irgendwelches zweideutiges Zeugs von sich und dann hört er aber auf. Also, und wenn man mal googelt, weiß man, dass in der japanischen Originalfassung man dann per Touchscreen, den ist vor lauter Aufregung, bin ich gegen das Mikro gekommen, Entschuldigung, per Touchscreen, den dann noch so streicheln darf und so am Oberkörper, erinnert mich an gewisse Hostessenbar-Besucher, siehe Yakuza 5 Let's Play. Also meine Erinnerung, nicht, was man in Yakuza machen kann. Und das ist ein sehr schönes Element. Es gibt auch Angriffe auf dieses Schloss, die man dann abwehren muss und so. Also das ist wirklich schön, aber das ist eben alles nicht drin in Conquest. Und dadurch ist halt Conquest wohl sehr viel schwerer. Und das habe ich auch gleich gemerkt. Also während der ersten 5 oder 6 Missionen, wo man noch keine Nebenbei-Mission machen darf in Birthright, hatte ich eine Schlacht, ganz ehrlich, da habe ich 10-mal versucht, bis ich die geschafft habe, ohne ein oder zwei Figuren zu verlieren. Ich hatte schon in der Schlacht vorher eine verloren, das auch geschluckt, weil ich es natürlich im Classic-Modus spiele und auf Hard. Aber das war mir dann echt zu viel und es war wirklich so, da hat keine Taktik geholfen. Man musste einfach Glück haben, beziehungsweise durfte kein Pech haben, sonst verlor man da eine Figur. Und nachdem ich dann mich ein bisschen durch optionale Schlachten ein bisschen hochsteigern konnte, lief es dann besser und ich habe eigentlich nur noch selten mal neu gestartet, um keinen Typen zu verlieren, weil ich handhab das immer so, wenn ich, ja, okay, ich komme zum Ende. Und bei Conquest ist es wohl halt so, da gibt's fast nur die Set-Battles, also die vorgegebenen, und ihr habt quasi nicht die Möglichkeit, euch noch so ein bisschen außerhalb hochzugrinden, wenn ihr das Gefühl habt, es wird so schwer. Ja, ansonsten das typische Fire Emblem-Spielgefühl, viele Dialoge, die ich aber meistens wegklicke, weil sie mich nicht so dermaßen interessieren, vor allem diese zwischenmenschlichen, die da zum Anheben des Beziehungslevels dienen. Ja, also ich habe wahnsinnig viel Spaß. Ich werde jetzt leider erstmal nicht viel zum Spielen kommen, aber wann immer die deutsche Version, die ja noch nicht mal offiziell angekündigt ist, kommt, ich kann jetzt schon sagen, dass es, wer Awakening mochte, wird da nicht enttäuscht werden. Und mehr gibt's dann in Zukunft zu hören und es wird da auch einen Megatest geben. Ich plane dafür, alle Kampagnen zumindest anzuspielen und auch eine mindestens durchzuspielen. Ja, und jetzt bin ich ruhig. Ich gehe wieder. Tschüss!
Hat er nicht kurz gesagt?
Ja, kurz ist eben relativ. In langerschen Dimensionen zumindest. Aber dann lass uns vielleicht mal zum Thema Reports kommen, die ja auch Teil unserer Weihnachtsaktion waren. Da hat der Jörg ja schon vor einigen Tagen einen Thread im Forum gestartet. Den verlinken wir natürlich jetzt auch nochmal in der News. Und da könnt ihr auch eure Präferenzen und so weiter dann entsprechend nennen. Da sind 4 Vorschläge drin. Schon mal von uns und
Ja, der Rest steht halt im Thread drin, worum es geht, aber gerne sind natürlich auch eure Verbesserungsvorschläge und eure Ideen willkommen, einfach damit wir ja noch ein paar Anregungen kriegen und dann demnächst mit dem ersten der 4 Reports anfangen können.
Genau, ja, und apropos zukünftige Themen, Far Cry Primal hatten wir ja schon eben thematisiert, gibt es neben Test und SDK in jedem Fall natürlich auch noch unser Wertungskonferenz-Video. Ja, Jörg Stunde an Cut sowieso, das kennt er ja mittlerweile, und auch ein Guide, der entsprechend dann ja heute in der ersten Version erscheinen wird und der dann in den kommenden Tagen noch entsprechend erweitert wird. Diesmal haben wir den Schwerpunkt ein bisschen stärker auf die Achievements gelegt. Ja, zufällige Übereinstimmung mit dem einem der Report-Themen, wo es ja auch um Achievements gehen würde. Ja, ansonsten, du wirst dir, weil ich bin ja unterwegs diese Woche, ein paar Tage, also unter anderem, also ich bin zweimal in Hamburg und zwischendrin einmal in Paris. Also Paris ist das Focus-Lineup-Event, da geht es unter anderem um The Search und ja, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen, Vampire. Vampir, oder Vampir, die sind ja Franzosen von Dontnod. Und ja, das Neue von Dontnod, also von den Machern von Life is Strange und Remember Me, die sind unter anderem mit, genau, die sind im Moment dabei und die sind unter anderem dabei und ja, auch Technomancer, da gibt es ja auch ein paar Fans von, oder auch das Space Hulk Deathwing und ja, noch ein paar andere Sachen, die ich mir da auch noch anschauen werde. Ja, Walking Dead hatte ich schon gesagt, oder?
Ja, und bei der Delic bist du auch noch, ne?
Ja, genau, da bin ich auch noch und ja, da darf man mal gespannt sein, was es da so alles Neues zu berichten gibt. Ja, und der Stefan Petersen, der arbeitet an einem Test, beziehungsweise ist schon fertig, zum Add-on zu Panzerkorps, Sowjetkorps, beziehungsweise sprechen die Amis das P mit?
Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung, also weil das ja eigentlich Corps ist ja ein französisches Wort, aber ist egal, zumindest ursprünglich. Jedenfalls, das werdet ihr dann entsprechend auch noch diese Woche lesen können, das ist wahrscheinlich am Donnerstag. Damit habt ihr auf jeden Fall schon mal einen groben Überblick über die Woche und ja, mal schauen, was sich da sonst vielleicht noch so unterbringen lässt. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu den User-Fragen. Rob Gott hat die erste, Christoph.
Ist es eventuell möglich, die Zwischenstände für die Abstimmung zum monatlichen Indie-Test für alle sichtbar zu machen?
Ob das möglich ist, weiß ich nicht. Das muss ja der Fabian entsprechend basteln, weil da ja nur die Spender aus der Weihnachtsaktion dran teilnehmen dürfen. Daran liegt das, dass das ja nicht nach außen für alle sichtbar ist. Ja, müssen wir mal gucken. Also wenn das nicht zu viel Aufwand macht, wäre das sicherlich eine gute Idee. Aber davon abgesehen, das beflügelt ja auch den Community-Gedanken. Also da gibt es dann ja entsprechend Leute, die das sehen können, die dann per Copy and Paste mal den aktuellen Stand einblenden. Also es hat ja auch seine Vorteile, wenn es nicht direkt jeder sehen kann. Da steigt die Interaktion mit den anderen Usern. Aber klar, haben wir natürlich auf dem Schirm und gucken wir mal, ob wir das nicht vielleicht umsetzen können. Doom-O-Matic fragt, in letzter Zeit fällt mir auf, dass einige Spiele vom japanischen Markt, zuletzt Fire Emblem Fates oder auch Bravely Second, diverse Zensierungen und Änderungen in ihren Inhalten hatten für ihre westlichen Releases. Was haltet ihr davon?
Also generell ist es so, dass ich natürlich die ungekürzte beziehungsweise wie vom Ersteller, vom Hersteller, vom Regisseur, also jetzt auch bei Filmen, gewünschte Fassung spielen oder sehen möchte, was dann auch dazu führt, oder früher war es wirklich ganz extrem, dass ich dann wirklich auch auf Importe ausgewichen bin, notfalls auch aus Japan oder Australien oder was auch immer. Mittlerweile bin ich da selber ein bisschen lockerer geworden und sage mal, jetzt wie beim Xenoblades war es da auch so, dass da so eine, ja was war da, da war nur letztendlich nur ein Kostüm geändert. Also ich glaube, sowas, so kleine Änderungen, die wären mir mittlerweile egal. Das würde ich aber auch, halt, das entscheide ich halt immer von Fall zu Fall.
Nee, da ging es um die skalierbare Brustgröße, oder?
Nee, beim Xenoblade zwar auch von einer der weiblichen Charaktere.
Ja, von der kleinen, von der 15-Jährigen oder 14-Jährigen,
genau,
von der Mechanikerin. Ja, stimmt, da war irgendwas. Ja, aber ich meine, letztlich, sowas ist dann ja im Zweifel schon irgendwie so ein bisschen unnötig. Aber letztlich ist es natürlich auch so, das gibt's in allen Bereichen, dass da irgendwelche Anpassungen gemacht werden, die ja regional ja eher passen. Keine Ahnung, Kill Bill zum Beispiel war doch damals die Sache, dass diese eine Szene in dieser Bar da in Farbe läuft.
Die Crazy 88, die läuft in Farbe in der japanischen Fassung.
Genau, und bei uns nur in Schwarz-Weiß.
Ja, wobei das ja so eine Änderung war, ich weiß gar nicht, ob der Tarantino die Schwarz-Weiß-Fassung halt aus Schnittgründen oder aus Zensurgründen irgendwie auch für den westlichen Markt gemacht hat. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das war so ein Fall, da habe ich mir halt zusätzlich noch die japanische importiert damals. Schweineviel Geld hat die gekostet.
Vielleicht war ja auch das der Sinn, ne? Dass die Fans hingehen und sich das Ding auch nochmal aus Japan importieren. Nee, ich glaube,
aber trotzdem gucke ich mittlerweile die
Blu-ray auf. Nein, ich glaube, der Grund war tatsächlich, dass der, also nehme ich zumindest an, dass Kill Bill ja auch so eine Art Verbeugung von Tarantino vor den asiatischen Filmschaffenden war und dass er damit quasi in gewisser Weise seine Wertschätzung ausdrücken wollte oder sowas in der Richtung. Also könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob er sich da jemals mal genauer zu geäußert hat. Zumindest wüsste ich es dann nicht. Was ist denn die nächste Frage? Der Big BS.
Wisst ihr etwas über ein Release-Datum von Elite für die PS4? Und ist das Main-Theme aus dem Ur-Elite eigentlich in dem neuen Elite untergebracht? Also mit dem Release-Datum, wenn wir da was wüssten und wir dürften es sagen, dann würden wir es natürlich machen, auch in der News oder so ähnlich. Aber in dem Fall können wir guten Gewissens sagen, dass wir es nicht wissen oder dass wir keine geheimen Informationen haben. Und mit dem Main-Theme, das war ja der Donauweizer, das weiß sogar ich, der das Spiel ja doch nicht selber gespielt hat, da habe ich den Jörg nochmal gefragt und er meinte, seines Wissens nach ist das Stück nicht untergebracht im Neuen.
Ja. Der Stonecutter fragt, die Nordkoreaner marschieren in Bayern ein. Die Besatzungsmacht verbietet die Verwendung einer bestimmten Testnote. Alles darunter oder darüber erlaubt Kim. Ihr wollt uns weiterhin gut informieren. Welche Noten würdet ihr in diesem Fall Firewatch, The Witness, Deserts of Karak und dem American Truck Simulator geben? Höher oder niedriger als ursprünglich? Also ich muss jetzt spontan erstmal nur an Homefront denken, aber die würden trotzdem dieselben Wertungen bekommen und wir würden den Genickschuss wie Männer ertragen.
So sieht's aus. Gut drumherum geredet. Klaus fragt, nach dem Relaunch werden bei den Add-on-Steckbriefen die dazugehörenden Hauptspiele nicht mehr als Link angezeigt. Auch die Amazon-Links werden bei keinem Steckbrief mehr angezeigt. Seid ihr da noch am Ball oder sind beide Verknüpfungen an dieser Stelle nicht mehr gewünscht bzw. möglich?
Ja, also das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, das war mir selbst gar nicht aufgefallen. Das schauen wir uns auf jeden Fall an, aber im Moment haben wir auf jeden Fall noch ein paar andere, dringlichere Themen, aber ja, da wird sich mit Sicherheit was tun lassen. Und die nächste Frage kommt vom Christing. Christoph hatte am 5. Februar 2015, hat aber jemand recherchiert oder hat ein besonders gutes Gedächtnis, ein 3D-Video der Oculus Rift DK 2 veröffentlicht. Wird es zukünftig weitere 3D-Videos auch von den anderen Systemen geben? Prinzipiell haben wir ja schon gesagt, wir werden natürlich auch das Thema VR hier behandeln. Soweit das möglich ist und dazu gehören natürlich, soweit das eben umsetzbar ist und interessant genug für unsere Leser und das denke ich ist es ja generell, gehören da natürlich auch 3D-Videos zu. Wir haben das entsprechende Equipment dafür, also zumindest das Schnittprogramm, womit wir das halt für die Oculus gemacht haben und ja, wie gesagt, klar. Aber alles Weitere müsste dann halt abwarten, wie es dann aussieht. Lange dauert es ja nicht mehr, bis die beiden kommen. Also die ersten beiden, Oculus und HTC Vive.
Ja, übrigens erstaunlich günstig, wie ich finde. Ich hatte schon mit so, auch im Dollarbereich, noch 100, $200 mehr gerechnet.
Ja, wahrscheinlich haben sie schon ein bisschen auf den Preis der Oculus Rift reagiert.
Das könnte sehr gut sein, aber halt jetzt mit diesen, Laser, auf jeden Fall diese zusätzlichen Sensoren, um sich im Raum bewegen zu können und zusätzlich noch die Controller dabei, das ist eigentlich eine Kampfansage an Oculus. Und halt auch der Zeitraum, ich weiß nicht, ob es irgendwie noch...
Das ist schon klar, aber ich meine, das ist in anderen Ländern vielleicht auch noch ein bisschen anders, aber gerade bei den deutschen Pfennigfuchsern, ich kriege die Oculus Rift für 5 Euro weniger als die HTC Vive, ja, geil.
Nee, ich glaube, wer so viel Geld in die Hand nimmt...
Ist schon klar, ist natürlich ein Unterschied, aber...
Also da würde ich dann, wenn ich bereit bin, die 700 irgendwas Euro für die Oculus zu bezahlen, ich glaube, dann würde ich wegen 100 bis 200 Euro für die Rift, wenn mich die, nicht für die Rift, für die Vive, wenn die mich grundsätzlich mehr interessiert, nee, da würde ich nicht Nein sagen. Dann. So, weiter. Letzte Frage vom COFs Deep. Mögt ihr eigentlich scharfes Essen? Was war eure schärfste Mahlzeit? Und falls ihr regelmäßig selber scharf kocht, womit würzt ihr? Also scharf essen, ja, gerne. Es darf aber nicht zu scharf werden und ich bin garantiert kein Profi, dass ich jetzt hier die einzelnen Chili-Sorten alle unterscheiden könnte. Ich würze meistens zu Hause mit getrockneten Chilis und fertig. Frag mich aber nicht, was das für eine Sorte ist, da steht getrocknete Chili drauf.
Chili-Flocken.
Schon am Stück, keine Flocken. Schon noch am Stück und die wird dann selber zerschnibbelt.
Aha, aber die ist trocken.
Ja, die ist trocken.
Und die musst du dann noch schnibbeln?
Ja.
Ist das für ein Schwachsinn?
Die kann man so wunderbar am Stück mit reinlegen irgendwo und kann sie nachher wieder rausfischen.
Ah, geil. Ja, keine Ahnung. Gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen, als das, was du schon dazu gesagt hast. Ja, ab und zu mal scharf essen ist okay, aber ich brauche es nicht unbedingt scharf. Ich mag auch süß-sauer zum Beispiel sehr gerne. Also sauer ganz besonders auch.
Süß-sauer, ein gutes Stichwort, um Schluss zu machen. Ja. Lass uns sagen, tschüss und bis nächste Woche.
Genau. Bis dann.
Tschö.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.